Dann haben wir heute das Thema mit Gottes Waffenrüstung zum Sieg. Weil im Epheser Kapitel 6, Epheserbrief Kapitel 6, da steht was von einer Waffenrüstung, schreibt der Paulus, da wir die anziehen sollen. Und wenn man in einer Sache, also mal in reinem Natürlichen gesehen, wenn man in einer Sache erfolgreich oder siegreich sein will, dann braucht man entsprechendes Werkzeug oder auch Waffen, je nachdem, was man tut. Und natürlich muss man mit dem Zeug geschickt umgehen können. Wie macht man das? Wie macht man das mit dem Werkzeug oder mit der Waffe, dass ich damit auch erfolgreich bin? Und so ist es einfach. Und so ist es auch in den geistlichen Dingen. Darum schreibt hier der Paulus, Epheser 6,10, schließlich, Doppelpunkt, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Er sagt damit, lerne mit diesen geistlichen Kräften, Waffen oder Werkzeugen umzugehen. Und da gilt genauso wie im Natürlichen, Übung macht den Meister. Wenn man mit irgendeinem Computer, den man hat, nicht tut, kennt man sich nicht aus, kann man nichts. Wenn du mit dem Hammer noch nichts dran hast, dann haust du erst einmal am Finger. Man muss üben mit dem Werkzeug oder mit der Maschine. Und natürlich muss man den Wert des Werkzeugs erkennen. Ja, wenn es einem kleinen Kind Goldbarren gibst, dann macht es wahrscheinlich mit Holzsteckerl irgendein Bauwerk mit Goldbarren, weil das Kind den Wert der Sache nicht kennt. Es weiß nicht, dass da was zum Kaufen gab dafür. Also müssen wir Christen den Wert dieser geistlichen Waffen kennenlernen und damit umgehen können, damit wir in unseren Lebensumständen auch siegreich sein können. Darum sagt der Paulus im nächsten Vers, Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Also der Teufel ist listig und der führt immer wieder seine Listen gegen uns zu Felde, um uns zu Fall zu bringen, um uns zu ärgern, um uns zu schwächen oder gar lahm zu legen. Dafür gibt es diese Waffenrüstung Gottes. Und der Paulus benutzt halt als Anschauungsunterricht die Rüstung eines römischen Soldaten, was halt damals so zeitgemäß war. Also jetzt nicht denken, wie manche Bibellehrer sagen, ja, so muss man sich das jetzt vorstellen, du hast den Brustpanzer, der schützt dann das Herz und den Helm, der schützt dann die Gedanken und so. Das ist falsch gedacht, so ist es nicht, da können wir dann schon einmal drauf. Auf jeden Fall gibt es einen listigen Feind, genannt den Satan, gegen den wir bestehen müssen, um in diesen Segnungen Gottes, die uns ja gehören, zu leben. Und da dürfen wir nicht tatenlos sein, sondern geistlich wachsam sein und gottgemäß handeln oder schriftgemäß handeln. Denn im nächsten Vers sagt er, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen Menschen, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. In der Himmelswelt meint er in der geistlichen Welt, die ja parallel zu der natürlichen Welt auch besteht. Also unsere Feinde sind die bösen Geister unterm Strich. Satan und seine Mächte und Gewalten und Mächte der Bosheit in der geistlichen Welt. Die sind unsere Feinde, die sind listig und die sind darauf getrimmt, die Christen zu blockieren, zu schaden, zu Fall zu bringen. Das ist ihre Aufgabe. Sie wollen uns auch belügen und berauben, manche krank machen oder töten und auf religiöse Irrwege führen und so weiter und so fort. Sie wollen auch deine Berufung, die du von Gott hast, verhüllen oder gar zerstören. Das ist die Aufgabe von diesen Mächten und Gewalten. Und das wollen sie mit ihren Listen tun. Und der Herr hat uns natürlich auch Gegenmittel gegeben, um das zu verhindern und um siegreich zu sein. Und das müssen wir lernen. Weil die Welt, sagt die Bibel, liegt im Bösen und der Satan wird sogar als Gott dieses Zeitalters bezeichnet. Aber für uns ist er das nicht. Der Satan ist nicht Gott. Jesus hat ihn besiegt und Jesus ist rechtmäßig König und Gott über die ganze Erde. Das ist unsere Wahrheit, an das müssen wir festhalten. Das stimmt. Und Jesus herrscht durch seine Gemeinde, durch seinen Leib. Darum ist das ein Teil eben auch unsere Aufgabe. Gut, also nicht Menschen sind unsere Feinde, sondern diese bösen Geister, die in der Himmelswelt existieren. In Vers 13 schreibt er weiter, deshalb, weil die da sind, Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Also es kommt dann immer wieder zur Konfrontation mit dem Feind, mit diesen bösen Geistern. Das ist der böse Tag, von dem er hier spricht. Und an diesem bösen Tag sind wir dann gefordert, standzuhalten, zu widerstehen, um siegreich zu sein und siegreich zu bleiben. Manchmal attackieren diese Geister uns, manchmal ist es aber auch umgekehrt. Wir attackieren diese Geister, indem dass wir unsere Verheißungen, die wir in der Bibel, die in der Bibel geschrieben sind, in Anspruch nehmen und wollen, dass die Gebetserhörungen kommen. Dann werden diese Mächte attackiert durch unsere Gebete, durch unser Verhalten, weil sie dann den Platz freigeben müssen, wo unsere Segnung fließen kann. Und solche Situationen sind nicht immer nur ein Vergnügen. Das ist ein Kampf und das ist ein geistlicher Krieg in der Himmelswelt. Das musst du wissen, damit du nicht denkst, ach je, jetzt habe ich gebetet und jetzt geht es auf einmal ganz schlecht. Du musst erkennen, da läuft jetzt ein geistlicher Kampf ab und jetzt bist du auch gefordert, deine Waffen, deine Werkzeuge richtig einzusetzen, um in diesem Bereich siegreich zu sein. Also ich habe mir ein Motto zugelegt, Niederlagen werden nicht akzeptiert, weil der Herr für uns den kompletten Sieg errungen hat. Wir sind auf der Siegerseite. Auf jeden Fall, wenn du liest vom bösen Tag, dass wir da widerstehen müssen, das ist dann der Tag, wo es zur Konfrontation mit diesen Mächten und Gewalten kommt. Und dann schreibt der Paulus da weiter, wenn ihr alles ausgerichtet habt, dass ihr dann stehen bleiben könnt. Und da haben wir oft gedacht, alles ausgerichtet, ausgerichtet, ausgerichtet. Und dann sehe ich, dass da Anmerkung dabei ist bei dem Wort, alles ausgerichtet. Und in dieser Anmerkung unten auf der Seite der Bibel steht dann, besiegt, überwältigt. Und das macht den Vers viel treffender. Wenn ihr alles besiegt und überwältigt habt, aha, man denkt ja genau, dafür haben wir diese Waffen, damit wir diese Feinde besiegen und überwältigen und dann den Sieg davontragen. Mit diesen Waffen, die uns der Herr da gegeben hat, vertreiben wir diese Feinde, schlagen wir sie in die Flucht, schlagen wir sie K.O., ergreifen wir den Sieg, die Verheißungen, die uns in Jesus gegeben sind. Weil nicht wir sind die, die zurückweichen müssen, sondern die Geister der Bosheit in der Himmelswelt müssen zurückweichen, weil sie dem Wort Gottes nicht standhalten können. Also unsere Position ist immer eine Siegerposition. Das musst du ganz fest einprogrammieren in deinen Verstand. Du bist in der Siegerposition in Christus Jesus. Du bist in ihm an seiner Stelle und weil Jesus der Sieger ist, bist es auch du. Und er gab uns Vollmacht über die ganze Kraft des Feindes, kannst du nachlesen, Lukas 10, 19. So, jetzt kommen wir mal zu diesen Waffen. Da führt der Paulus dann solche Waffen an, mit denen wir jetzt lernen müssen, umzugehen, um siegreich zu sein. Epheser 6, 14, also der erste Teil dieses Verses. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Also die erste Waffe ist Wahrheit. Und das sind die biblischen Wahrheiten des Neuen Bundes. Das musst du ganz genau wissen. Neue Bund und nicht mit altem Bund vermischen und nicht da irgendwie in Kuddelmuddel reinzubringen. Und dann hast du nämlich wieder ein nächstes Problem aufgetischt. Also deine Erlösung im Neuen Bund ist diese Wahrheit. Und die Bibel sagt, dass er uns den Geist der Wahrheit gegeben hat und dass auch das Evangelium die Wahrheit ist. Und selbst Jesus behauptet von sich selber, dass er die Wahrheit ist. Ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also es muss sich alles wieder auf Jesus konzentrieren. Er ist immer das Zentrum der ganzen Sache. Er ist die Wahrheit. Und so ist die Bibel und das Neue Testament voll mit Wahrheiten, mit biblischen Wahrheiten, die wir suchen sollen, die wir auch erkennen sollen, weil Jesus sagte, die Wahrheit wird uns frei machen. Und Satans Lügen oder Irrlehren blockieren. Am schwierigsten ist dann, wenn jetzt zum Beispiel religiöse Leute so ganz fest an ihrer Religion, an ihren Doktrinen, an dem, was sie schon immer gelernt haben, festhalten und das als wahr festhalten. Alle meinen, das ist die Wahrheit, das war doch schon immer so und wenn tausendmal falsch ist, halten die fest. Und diese Gedankenfestung zu zerstören, als der Mensch dann umdenkt, das ist dann oft schon relativ schwierig. Andere Sachen, die wo man nicht so als wahr angesehen hat, wo man eh schon dran zweifelt, die hat man gleich einmal verändert. Aber solche religiöse Unwahrheiten, die man für wahr hält, loszubringen, das ist ein bisschen eine schwierigere Sache. Da ist dann der Kampf meistens ein bisschen heftiger. Und das Schlimmste ist, solche falschen Wahrheiten drücken letztendlich den Geist in diesen Menschen nieder und sie können den Geist nicht freisetzen. Was natürlich ganz übel ist, weil der Geist es eigentlich ist, der die Dinge umsetzt, der die Kraft letztendlich, die Quelle der Kraft ist, um diese Siege, die wir brauchen, hervorzubringen. Also Suche nach der Wahrheit, frage immer, was ist die Wahrheit in der Sache? Und du musst wissen, die irdische Wahrheit, die du mit Verstand und deinen fünf Sinnen manchmal wahrnimmst, ist nicht unbedingt die Wahrheit. Auch wenn es vom Natürlichen her die Wahrheit ist, Gottes Wahrheit ist eine höhere Wahrheit. Und diese Wahrheit bringt Licht in deine Angelegenheit. Ja, du kämpfst vielleicht in einer Sache, wo du schon lange dran betest und es wird einfach nichts, dann ist es sinnvoll, einfach einmal zu schauen, was ist jetzt da eigentlich die Wahrheit in der Sache. Und du setzt den Geist der Wahrheit frei und der Heilige Geist wird die Wahrheiten zeigen und dem du dann annehmen sollst und das macht dich frei. Und dann kann auch der Segen fließen. Also setzt du den Geist der Wahrheit und die Wahrheiten werden kommen, wenn du den freisetzt. Und der Paulus, der betet einmal auch im Epheserbrief, um die Erleuchtung der Augen des Herzens. Und das ist ein ganz wichtiges Gebet. Herr, lass mich sehen, dass ich sehen kann, die geistlichen Zusammenhänge, dass ich nicht die Umstände immer vor Augen habe und mich an dem festhalte, was vielleicht gar nicht die Wahrheit ist, sondern lass mich sehen, Heiliger Geist, was da wirklich die Wahrheit Gottes ist in der Situation. Und das ist ganz wichtig. Und diese Wahrheit, wenn du sie erkannt hast, wird dich auch frei machen, wird diesen Feind, der dir entgegensteht, den Feind der Lüge, zurückdrängen und dir den Weg bahnen zum Segen. Also Wahrheit ist so die erste wichtige Waffe. Und es kommt nicht auf die römische Rüstung drauf an, wie manche lehren. Ja, der Gürtel der Wahrheit, habe ich mal gelesen, der Gürtel, der geht da so um die Lenden und der hält so die ganze Rüstung so zusammen, hat es dann geheißen. Wichtig ist, dass du die Wahrheit erkennst und die Wahrheit wird dir den Sieg geben. Genauso ist auch mit dem zweiten Epheser 6,14b, seid bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Brustpanzer, sagt man, haben sie da gesagt, das ist so, hier ist das Herz bedeckt. Nein, um das geht es nicht, was der bedeckt. Wichtig ist die Gerechtigkeit. Also wir legen nicht die Betonung auf die römische Rüstung, sondern wir legen die Betonung auf Wahrheit, auf Gerechtigkeit, auf das, was wirklich die Waffe ist. Und über Gerechtigkeit haben wir ja schon oft geredet. Das müsste eigentlich jeder schon ziemlich gut wissen, aber es ist nie verkehrt, immer wieder drauf zu bauen, weil es eines der Hauptbestandteile des christlichen Glaubens ist. Also wir haben seine Gerechtigkeit geschenkt bekommen. Seine Sündlosigkeit, seine Heiligkeit, wir haben sie durch den Glauben empfangen. Niemals sind es deine eigenen Werke, niemals ist es deine eigene Gerechtigkeit, deine guten Werke oder dein Vertrauen auf das Gesetz und das Halten von Gesetzen und Geboten. Damit erreichst du keine Gerechtigkeit vor Gott. Du erreichst sie nur durch den Glauben und das Werk, das Jesus am Kreuz getan hat. Es ist seine Gerechtigkeit, die du geschenkt bekommen hast. Und wenn der Satan kommt und klagt dich an, du hast aber hier und da gesündigt, dann kannst du sagen, Satan, hat Jesus gesündigt? Dann muss er sagen, nein. Dann kannst du sagen, siehst du, das ist meine Gerechtigkeit, die von Jesus. Und das ist die Wahrheit, weil Verdammnis ist so eine mächtige Waffe, dieser Mächte der Finsternis. Wenn er die Christen unter Verdammnis und in einem Sündenbewusstsein halten kann, sind sie schwach und kaum eine Gefahr für ihn. Wenn ein Christ aber aufsteht in der Gerechtigkeit Christi, in seinem Namen, dann muss er zittern, der Feind. Darum ist diese Gerechtigkeit mindestens so wichtig wie die Wahrheit. Also spielt auch immer wieder zusammen, weil Gerechtigkeit ist natürlich auch eine Wahrheit. Man kann das nicht so auseinander halten wie jetzt natürlich ein Werkzeug, das ist ein Hammer und das ist eine Zange. Du hast alles zusammengenommen letztendlich, um siegreich zu sein. Und bleibe du ganz hartnäckig in der Stellung der Gerechtigkeit. Unbedingt lass dir das ja nicht rauben, auch wenn du wirklich mal einen Fehler gemacht hast, wenn du wirklich mal einen Bock geschossen hast, du hast trotzdem durch den Glauben Jesu Gerechtigkeit geschenkt bekommen. Und die ist vollkommen. Die kann man nicht verändern, weil die Schrift sagt, mit einem Opfer hat Jesus die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Und da gehörst du als Glaubender, als gläubiger Christ dazu. Und er hat dich geheiligt, er hat dich für immer vollkommen gemacht. Und da musst du dann einen Punkt dran setzen. Und nicht ein Fragezeichen und nicht ein Zweifel, sondern ein Punkt. Das ist Fakt. Du musst wissen, für immer. So, die nächste Waffe, die uns gegeben ist, Epheser 6,15. Und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Also die Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden, ist auch eine Waffe, die uns gegeben ist, um siegreich zu sein. Also sei du bereit, anderen Menschen dieses Evangelium des Friedens mit Gott und des Evangeliums der Gnade zu verkünden. Dass jeder, der gläubig wird, Frieden mit Gott bekommt und Gnade geschenkt bekommt, wenn er an Jesus Christus und sein Opfer glaubt. Dazu sollst du dich einfach stellen, weil es hat einen riesen Vorteil, wenn du dich zu Jesus bekennst vor den Menschen, sagt die Schrift, dann bekennt Jesus sich vor dem Vater und vor den Engeln zu dir. Und es kommt dir zugute. Das ist eine ganz wichtige Sache. Also nicht Angst und Furcht haben, oh, was kann der von mir denken, wenn ich mit dem Jesus daherkomme? Du darfst ruhig mal einen Tipp zumindest geben den Menschen, du, das mit dem Jesus und so. Dann merkst du gleich, hat er Interesse oder hat er kein Interesse. Sicherlich ist ein Stück Weisheit da schon erforderlich und man braucht es nicht an jeden am Kopf schlagen, das ist die Bibel und das Evangelium. Aber grundsätzlich sollen wir uns dem Evangelium nicht schämen und bereit sein, den Menschen dieses gute, wunderbare Evangelium, das echte Evangelium mitzuteilen. Weil die Kirchen haben den Leuten ein schwaches, ein verfälschtes Evangelium mitgeteilt. Und darum meinen die Leute, na, was machst du mit dem Evangelium, das nützt mir da gar nichts. Und das ist ein ganz großer Fehler. Okay, Epheser 6,16, die nächste Waffe. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Glauben, das ist das, was jetzt kommt. Das ist wichtig, der Glaube, ein echter Herzensglaube, ein Überzeugtsein im Inneren ist damit gemeint. Nicht nur eine verstandesmäßige Zustimmung, sondern ein echter Glaube, ein Überzeugtsein, der so überzeugt ist, dass er auch dementsprechend handelt. Also der Glaube an Gottes Wort, der Glaube an das Evangelium der Erlösung, an seine bedingungslose Liebe, der ist ganz wichtig, wenn solche feurigen Pfeile, die der Feind gegen dich schießt, versuchen dich zur Strecke zu bringen. Feurige, giftige Pfeile werden auf dich geschossen, da macht zack, plötzlich ein böses Wort, das dich trifft. Du regst dich vielleicht ab, wie kann der das sagen? Boah, das hat mir aber jetzt richtig weh. Zum Beispiel, da musst du den Schild des Glaubens hochhalten und das auslöschen. Oder sonst irgendein schlechter Gedanke, der dich plötzlich erreicht. Ein Schmerz, eine Krankheit, ein Unfall, ein Unglück. Ich weiß es nicht, ich will auch gar nicht so viel aufführen, weil ich dem Teufel keine Ehre geben will. Aber wenn irgend sowas kommt, und es gibt es halt einfach leider in dieser bösen Welt, wenn der böse Tag ist, dann brauchst du den Glauben, der dagegen steht, der dieses aufhält und das wieder abfängt. Dieses böse Wort. Und der Glaube weiß, hopp, das ist, kommt vom Feind, gehört nicht zu mir. Ich wehre diesen Pfeil ab. Ich lasse ihn nicht in mich eindringen, dass mich die nächsten 3 Wochen diese Verletzung hier piesackt und ich bitter wäre und am besten noch Rachegelüste kommen. Nein, reagiere nicht nach dem Fleisch, sondern reagiere mit dem Schild des Glaubens, mit dem Wort Gottes, mit der Wahrheit. So ein aktiver Glaube, der vergibt. Ein aktiver Glaube, der preist den Herrn in der Situation, auch wenn es gar nicht gut ausschaut, auch wenn irgendwo der Schmerz schreit, oh, jetzt bin ich krank oder sonst was, preise den Herrn, schau auf ihn, bekenne die Wahrheiten der Schrift. Der Glaube legt die Hände auf, ergreift Autorität und er betet. Also der Glaube ist nicht gleich im Keller und sagt, oh je, jetzt stirbe ich. Der Glaube, der arbeitet gegen den Feind. Und der Glaube rechnet mit den Wundern des Herrn. Er rechnet mit dem, dass die Schrift wahr ist und dass die Schrift auch ausgeführt wird. Und er akzeptiert keine Niederlagen. Und so soll dein Glaube nicht gleich bei jeder Attacke einknicken, sondern er soll standhaft bleiben. Deshalb soll man mit diesen Waffen lernen, umzugehen und siegreich zu sein. Weil Unglaube, das Gegenteil, und der Zweifel, das sind die Waffen Satans. Aber die gehören uns nicht. Wir haben den Glauben von Gott bekommen. Gut, nächste. Nehmt auch den Helm des Heils, Vers 17. Heil, ja, was ist jetzt Heil? In Jesus haben wir das Heil. Ja, gut. Das Wort Heil hat sowieso vom Hitler her ein bisschen einen schlechten Touch. Sieg Heil hat da geheißen. Was haben wir jetzt hier für ein Heil eigentlich? Das ist ja die Frage, haben wir ja gestellt, weil ich das gelesen habe. Heil. Dann habe ich im Wörterbuch nachgeschaut. Was bedeutet Heil? Dann kommt da jemandes Wohlergehen, Glück oder jemand das ersehnte Gut bringen. Also jemandem was Gutes wünschen oder bringen. Die Erlösung von Sünden und ewige Seligkeit steckt dieses Wort ab. Gnade oder Begnadigung, Erfolg, Gottes Gunst, Gesundheit, Genesung, Heilung. Alles steckt in diesem Wort Heil drin. Und wenn wir das jetzt einmal in diesen Vers hineininterpretieren, so ist dieser Helm des Heils nicht bloß ein Helm des Heils, sondern ein Helm der Heilung. Und ich mache gerne immer, um das zu verdeutlichen, was ist das Gegenteil von Heil? Das Gegenteil, ganz einfach, Unheil, oder? Unheil. Unheil ist für mich wieder Fluch. Und vom Fluch das Gegenteil ist wieder der Segen. So sehe ich das so, dass der Helm des Heils auch ein Helm des Segens ist. Und das deckt sich auch mit einer Verheißung aus Sprüche 10,6. Da steht nämlich, Segen ist auf dem Haupt des Gerechten, da wo der Helm sitzt. Also ist dieser Helm des Heils ein Helm der Heilung und des Segens. Und das ist auch eine Waffe für uns, dass du weißt, dass dir Heilung und Segen gehört. Du kannst da deine Vorstellungskraft nutzen, wie der Helm da oben sitzt bei dir und es fließt aus dem Helm der Segen raus und durchdringt deinen Körper mit Segen und mit Heilung. Du kannst deinen Glauben damit aktivieren. So, Waffe Nummer 6, Vers 17b. Und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Gottes Wort ist eine mächtige Waffe wie ein Schwert. Das ist das direkte Wort Gottes für die Situation, das du haben und nutzen kannst, um diesen Feind zu attackieren, zu schlagen und zu vernichten. Damit du letztendlich am Ende der Sieger bist und stehen bleiben kannst und dass du in deinem Leben erstens wieder Frieden hast und dass du den Segen hast. So wie es Jesus auch machte, als ihn der Teufel attackiert hat. Jesus kannte die Wahrheiten der Schriften und er hat gesagt, du Teufel, es steht aber geschrieben. Der Teufel kam mit der Lüge und Jesus kam mit der Wahrheit und sagt, es steht geschrieben. Und als der Teufel dann auch mit einer Bibelstelle angekommen ist, aber sie leider verdreht hat, oder was er sowieso nur kann, hat Jesus immer wieder gewusst, was tatsächlich jetzt in der Situation das Wort Gottes ist und hat immer wieder gesagt, es steht geschrieben, so und so, so konnte der Satan ihn nicht überwältigen. Und darum ist für uns wichtig, dass wir die Schriften kennen, dass wir die Verheißungen kennen, dass wir die Wahrheiten kennen und in der Situation sagen können, was tatsächlich geschrieben ist. Und dazu brauchen wir natürlich auch den Heiligen Geist, der uns das richtige Wort zur richtigen Zeit auch eingibt. Das ist das sogenannte Rema-Wort Gottes, also nicht bloß den Buchstaben, das geschrieben steht, das Logos, sondern das ist Rema-Wort, das der Heilige Geist dir in der Situation gibt. Und dieses Wort Gottes soll aus deinem Mund hervorkommen. Die Schrift sagt, dass das Wort Gottes lebendig und wirksam ist und es ist dann lebendig und wirksam, wenn du es im Glauben aus deinem Mund herauskommen lässt. Wenn ein Wort Gottes nicht ausgesprochen wird, dann sind es nur Buchstaben. Wenn du aber im Glauben das Wort Gottes sprichst und deinen Glauben und deine Worte einsetzt, dann hat es immense Auswirkungen in der geistlichen Welt. Du musst nur akzeptieren, dass die geistliche Welt real ist. Der Verstand sagt dir vielleicht, bist jetzt ein bisschen blöd, sprichst da irgendwelche Worte so in den Raum hinein, Schall und Rauch, weil er nicht mehr versteht, der Verstand. Da muss der Geist sagen, aber in der geistlichen Welt hat es Auswirkungen. Große Auswirkungen. Deshalb ist es uns auch gegeben. Also glaube in deinem Herzen und sprich es mit deinem Mund, wie auch Römer 10,10 uns das lehrt. Das setzt die Kraft Gottes, die in diesem Wort drinsteckt, frei Und das musst du tun. Und so lange mit diesem Schwert des Geistes in die Situation hineinsprechen, hineinschlagen, bis der Durchbruch und der Sieg da ist. Es gibt in der Schrift unendlich viele Verheißungen. Und zu jeder Verheißung ist in Jesus ein Ja und ein Amen geschehen. Die Verheißungen gehören uns, den Glaubenden. Und wir sollen uns nicht mit weniger zufrieden geben. Er hat sie uns ja deshalb gegeben. 2. Korinther 1,20 sagt es, dass die ganzen Verheißungen, die es gibt, in Jesus ein Ja geworden sind und auch ein Amen. Jesus steht zu den Verheißungen, sie gehören uns und wir dürfen sie in Anspruch nehmen und wir dürfen auch mit diesen Verheißungen im Glauben durchsprechen, Siege im Geist einfahren und im Natürlichen wird es folgen, es wird der Segen dementsprechend auch kommen. Waffe 7, Epheser 6, 18, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen, Punkt, Punkt, Punkt. Also das Beten im Geist ist die Waffe Nummer 7. Wir brauchen dazu erstens den Heiligen Geist. Wer den Heiligen Geist empfangen hat, der kann auch in neuen Sprachen im Geist beten. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Es soll nicht verhindert werden und nicht behindert und es soll praktiziert werden, möglichst viel, weil damit dein Geist aktiv bleibt. Er ist aktiv, er wird gestärkt, du bleibst wachsam, du nimmst die geistlichen Dinge viel eher und besser wahr. Wenn der Feind gegen dich auszieht, um dich zu schlagen, dann merkst du das schon und du kannst schon im Vorfeld widerstehen und ihm einen Hieb mit dem Schwert des Geistes verpassen, dass er gar nicht mehr auf die Idee kommt, weiter gegen dich vorzugehen. Wenn du natürlich im Geist schwach bist und nichts merkst und erst merkst, wenn du schon flach am Boden liegst und er sitzt auf dir, dann wird es schon eng. Also es ist wichtig, geistlich aktiv zu bleiben und dem Feind schon im Vorfeld den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Wenn du im Geist aktiv bleibst, bist du immer auf Empfang zum Heiligen Geist gestellt. Und obendrein können auch andere Geistesgaben viel leichter aktiviert werden. So, jetzt haben wir 7 verschiedene Waffen. Wahrheit, Gerechtigkeit, Glauben, Verkündigung, Heil, das Wort Gottes und das geistgeführte Gebet. Das sind jetzt unsere Werkzeuge, unsere Waffen, um geistlich siegreich zu sein. Jetzt kommt der nächste Part, du musst sie anwenden, weil die Information alleine nutzt dir noch gar nichts. Du musst jetzt damit trainieren, lernen, damit umzugehen, siegreich zu sein, vielleicht auch den einen oder anderen Fehler zu machen, das gehört auch dazu. Aber Niederlagen werden nicht akzeptiert. Immer wieder aufstehen, Krönchen richten, siegreich sein. Und sag nicht, wenn es nicht gleich so gut funktioniert, ach, das funktioniert ja nicht, was hat mir der Hans wieder erzählt, so ein Krampf habe ich probiert, geht nicht. Dann hast du der Satan gleich eine schöne dicke Lüge draufgesetzt, um dich dahin zu bringen, dass du das nicht tust, weil er genau weiß, wenn du das so tust, muss er fliehen, wird er niedergeschlagen. Also es funktioniert. Aber es ist eine Übungs- und Trainingssache, wie es in allen anderen Dingen auch ist. Bleib im Glauben. Das ist ja nicht bloß das, was ich euch sage, es ist ja das, was der Paulus letztendlich der Herr gesagt hat, wie wir es machen sollen. Es gibt noch eine Sache, die man als 8. Waffe hier anführen könnte, um gegen den Listen des Teufels bestehen zu können. Das steht im 2. Korinther Kapitel 2, Vers 10 und 11. Wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe auch ich. Denn auch ich habe, was ich vergeben habe, um euretwillen vergeben vor dem Angesicht Christi, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Also wir sollen vergeben, wenn es etwas zum Vergeben gibt, damit uns nicht der Satan übervorteilt, letztendlich mit seiner List uns zu Fall bringen kann. Eine ganz wichtige Sache, wir Christen sollen einander lieben, wir sollen einander vergeben, wir sollen einander unterstützen und nicht uns gegenseitig bekämpfen und einer meinen, dass er schlauer ist wie der andere, dann lacht der Satan. Wir sollen dementsprechend uns verhalten, weil er möchte, dass die Christen Uneinigkeit und Streit haben, eifersüchtig aufeinander sind oder neidisch. Das sind seine Listen und das gehört aber nicht zu uns. Wir vergeben und wir lieben, weil er uns, wie sagt die Schrift, zuerst geliebt hat. Wenn du mit diesen Waffen vielleicht nicht ganz so klar kommst am Anfang, da nutzt man immer das mit dem Gegenteil. Also ich mache das gern, wenn jetzt zum Beispiel Wahrheit, was ist dann das Gegenteil? Aha, Lüge, Täuschung, Verführung. Dann weiß ich schon genau, aha, das ist dann ein Satansgeschäft. Wenn das unsere Wahrheit ist von Jesus her, dann ist das Gegenteil das, was der Teufel tut. Also wir Wahrheit, der Teufel Lüge, Täuschung, Verführung. Wir Gerechtigkeit, der Teufel sagt Sünde, Verdammnis, du bist ein Sünder, ein schlechter Mensch und so weiter. Das ist seine Aussagen. Wir glauben, der Satan kommt mit Zweifeln, mit Unglauben, mit Kleinglauben, mit Falschglauben. Was noch das größte Übel ist, Falschglauben. Meinst das Richtige zu glauben, ist trotzdem falsch. Ja, und wenn wir verkündigen des Evangeliums, wenn das unsere Aufgabe ist, dann sagt dir der Teufel, sag nichts. Du hast Angst davor, was da für eine Reaktion kommen könnte. Du schämst dich vielleicht. Oder dir hat es wurscht, die anderen. Das ist auch das, was der Feind dir unterjubeln will. Heil, Heilung und Segen ist das, was der Herr uns gegeben hat. Das ist das, was der Teufel tut. Unheil, Fluch und Krankheit. Gottes Wort ist unsere Waffe. Und der Feind bringt uns seine Worte. Oder menschliche Meinung und Lehren. Oder auch Lehren von Dämonen, heißt es in der Schrift, wo sie verbieten zu heiraten. Das sind Lehren von Dämonen. Klare Aussage aus der Schrift. Geistliches Gebet, also Sprachengebet, oder das, was der Teufel den Leuten untergejubelt ist, irgendwelches religiöse Plappern, fleischliche Gebete aus Angst und Unglauben, oder sie sagen einfach auswendig gelernte Verse auf, um Gott zu bewegen, etwas zu tun. Vergebung, Versöhnung und Einheit zu bewahren, und der Teufel kriegt Streit, Unvergebenheit, Unversöhnlichkeit, Zorn, Bosheiten, Rache und so weiter den Leuten einimpfen. Also am Gegenteil kann man schon mehr erkennen, was das Werk ist, was der Feind tut. Ein aktiver Glaube ist die Währung in der geistlichen Welt. Das Hören von Gottes Wort erzeugt Glauben in deinem Herzen. Und der Glaube bewirkt entsprechende Handlungen. So ist die Reihenfolge. Du hörst das Wort Gottes. Das Wort Gottes erzeugt Glauben, wenn du das zulässt, dann musst du es schon zulassen. Weil du kannst damit so dran gehen, ob das stimmt, ich glaube nicht, dann erzeugt es auch keinen Glauben. Wenn du aber mit einem offenen Herzen rangehst und das Wort Gottes hörst, erzeugt es in deinem Herzen auch Glauben. Und der Glaube wird dann auch dementsprechend deine Handlungen bestimmen. Das ist das, was in der geistlichen Welt was bewegt. Darum sage ich, es ist der Glaube, der aktive Glaube ist die Währung in der geistlichen Welt. Also um etwas zu bekommen von Gott, brauchst du aktiven Glauben. Ich hatte mal einen Pastor und der hat diese Waffenrüstungslehre damals immer ein bisschen so angezweifelt. Es war schon mal eine Zeit lang recht aktuell, wie ich auch gesagt habe, wo dann der in seinem Buch geschrieben hat, das Brustpanzer ist dann hier, die Gerechtigkeit oder das Herz und so weiter. Es war halt damals Thema. Und der Pastor war eigentlich so, das zeigt doch, weil das Glauben und Bekennen so. Und dann war er auf Reisen unterwegs und irgendwie hat er sich gedacht, naja, probiere es halt auch mal aus mit dem Glaubensding da. Und hat diese Waffenrüstung dann im Gebet so bekannt. Ich trage jetzt den Helm des Heils und den Brustpanzer der Gerechtigkeit und hat das so getan, wie man damals in dem Buch gelesen hat. Und auf dem Nachhauseweg kam er in einer Massenkarambolage. Ich glaube, war sogar noch am selben Tag. Die Autos vor ihm waren beschädigt, die Autos hinter ihm waren beschädigt und seinem Wagen ist nichts passiert. Aha, hat er sich gedacht, ist doch nicht so schlecht gewesen mit dieser Waffenrüstung. Weil es ist Gottes Wort und das Wort Gottes ist tatsächlich wirksam. Es sind nicht bloß einfach irgendwelche Buchstaben. Gott steht zu seinem Wort. Darum ist für uns so wichtig, das Wort zu kennen und auch zu sprechen. Diese Glaubensbekenntnisse, das sind nicht bloß irgendwelche Hirngespinste und bla bla bla. Es ist wichtig für einen Christen. Ja, Gott wacht über seinem Wort, heißt es in Jeremia 1,12, um es auszuführen, um es zu erfüllen. Und was er zusagt, hält er ganz gewiss, Psalm 33,4 in der Luther-Übersetzung. Was der Herr zusagt, das hält er ganz gewiss. Sprich diese Wahrheiten aus. Diese Wahrheit ist die erste Waffe, die wir gelernt haben. Sprich diese erkannten Wahrheiten über dir aus oder über deinen Partner oder über deine Situation. Lass das nicht nehmen. Also du kannst der wie sage ich jetzt, der Wahrheit des irdischen Glauben, das vielleicht ganz schlecht ausschaut, du kannst glauben, oje, meine Firma, die geht jetzt pleite. So wie die Zahlen ausschauen, keine Chance. Nächste Woche müssen wir anmelden, dann ist aus, arbeitslos. Das ist eine irdische Wahrheit, so sieht es aus. Aber es ist nicht unbedingt Gottes Wahrheit. Gottes Wahrheit, indem man sagt, ich habe den Segen Gottes geerbt von Abraham. Und dann musst du wissen, dass der Abraham sogar sehr gesegnet war. Und Isaak wegen Abraham gesegnet wurde. Und Jakob wegen Abraham gesegnet wurde. Und wir sind genauso wegen Abraham seinen Glauben gesegnet. Und wir haben denselben Segen wie Abraham und Isaak geerbt. Und von Isaak heißt es, und der Mann war reich und er wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Und schon bei Abraham, dass er viel Gold und Silber und Vieh und Land und alles Mögliche hatte. Und das haben wir in Christus Jesus alles geerbt. Also uns gehört der Segen, der Fluch gehört nicht mehr zu uns. Die höhere Wahrheit Gottes ist das, was du glauben musst. Und der Herr steht zu seinem Wort und er wird sein Wort in Erfüllung bringen. Er wird sich zu dem Glaubenden stellen. Zum Beispiel kannst du so sagen, durch die Stellung in Christus bin ich, das Erste, unendlich geliebt. Das musst du schon mal wissen. Wenn du nicht weißt, dass Gott dich unendlich liebt, dann tust du dich schon ganz schwer mit dem Glauben und Vertrauen. Und wenn du es noch nicht so genau sicher bist, ob das so ist, dann musst du erst einmal anfangen, darüber nachzudenken und das auch auszusprechen. In Christus bin ich unendlich geliebt von Gott, dem Vater. Und sagst dir so oft vor, bis du es glaubst. Das ist ein Spruch. Der glaubt sogar selber, was er für einen Schmarrn herbringt. Ne? Das sagt man bei manchen. Aber es ist was dran. Wenn du das immer dir selber wieder sagst, wiederkäust, irgendwann glaubst du es tatsächlich. Und wenn es die Wahrheit ist, dann ist es ja gut. Du bist geliebt. Oder du bist errettet aus Glauben. Erlöst durch Jesu Blutopfer von der Sünde und von deren Folgen. Das sind alles so Bekenntnisse, die wichtig sind. Also du brauchst jetzt das Versal nicht auswendig lernen. Du musst es nehmen und darüber nachdenken, nachsinnen und dann reden, dass da eine Herzenshaltung dahinter kommt. Die Bibel sagt, du bist befreit aus dem Machtbereich der Finsternis, errettet aus dem Macht Satans. Du bist frei vom Joch des Gesetzes. Du bist vollkommen geheilt von jeder Krankheit und jedem Gebrechen. Ja, aber kommt dann. Das Ja, aber ist Satans mächtigste Waffe. Ja, aber das passt nicht zu Jesus. Bei Jesus heißt es Amen. So ist es, heißt Amen. Also Amen ist nicht, das heißt, jetzt ist Gebet zu Ende. Nein, Amen heißt, so ist das. Nicht Ja, aber. In Christus bin ich gesegnet, begünstigt, bevorzugt, wie Abraham, Isaak und Jakob. Ich bin im neuen Bund und damit im Bundessegen. In Jesus bin ich beschützt und bewahrt. Ich bin lebendig gemacht. Ich habe Leben in mir. Ich bin ein Glaubender. Ich bin gerechtfertigt. Ich bin heilig. Ich bin vollkommen gemacht und so weiter. Ich bin sündlos, weil mir alle Sünden vergeben sind. Sie wurden gesöhnt mit dem Opfer Jesu am Kreuz. Ich bin eine neue Schöpfung, das ist eine ganz wichtige Aussage, ist vielleicht ein bisschen abgedroschen. Ja, wir sind eine neue Schöpfung, ausendlich haben wir einen Punkt. Dabei steckt da so viel drin. Im Hebräerbrief heißt es einmal, von den Kräften des zukünftigen Zeitalters. Und wir, durch die neue Schöpfung, wir gehören schon zu diesem zukünftigen Zeitalter. Wir gehören schon zu der neuen Schöpfung. Die neue Schöpfung, wo Gott dann alles wieder herstellt auf der Erde, komplett das neue macht. Da sind wir schon Teil davon und deshalb haben wir jetzt auch diese Kräfte des zukünftigen Zeitalters schon zur Verfügung. Das müssen wir erst einmal realisieren und erkennen. Die meisten meinen, naja, wir sind halt auch so Menschen, die da gerade so über die Erde kriechen, schaffen wir es dann schon noch bis zum Himmel. Nein, wir sind schon eine neue Schöpfung. Wir gehören schon zu diesem Teil der neuen Schöpfung. Oder das ist ganz einfach, ich bin ein Kind, ein Sohn, eine Tochter Gottes mit all seinen Privilegien. Das ist so eine Riesensache, wenn du ein Kind von diesem großen Gott bist, der alles geschaffen hat, dem nichts unmöglich ist, dem alles gehört, dessen Kind bist du, dessen Sohn, dessen Tochter bist du. Das ist gigantisch. Aber man tut es oft einmal einfach bloß so, ja, aha, ist es so, kommt in die Schublade, passt schon. Die Schubladen müssen wieder aufgemacht werden und gesagt, jawohl, so ist es. Ein Amen wird dahinter gesetzt. Und nicht, naja, taugt schon. Das passt nicht für einen Christen. Und wenn du das wieder, diese Schubladen wieder aufmachst und wieder einen Glauben reinsetzt und diesen Glauben auch wieder ein Bekenntnis hinzufügst, dann werden auch Ergebnisse hervorkommen. Und wenn du noch im Zweifel bist, dann mach trotzdem Bekenntnisse, weil Bekenntnisse auch deinen Glauben wieder stärken. Du bist dann ein Täter des Wortes und nicht einer, der sich selbst betrügt, wenn er es nur hört und nicht tut. Wenn du Lobpreis machst und vorausgesetzt die Lieder haben dementsprechend gute Texte, dann machst du unwahrscheinlich gute Arbeit mit den Bekenntnissen der Wahrheiten. So, jetzt bin ich dann gleich fertig. Aber noch ein wichtiger Punkt mit diesem Bekennen. Da stellt sich dann eine Frage, ja, vor wem oder an wen muss ich diese Bekenntnisse eigentlich machen? Oder plappert das bloß irgendwo in den Wind, in die Luft? Da gibt es ein paar Adressen. Es soll nicht bloß ein Geplappere sein, es soll was bewirken. Und du sollst es erstens an deinen himmlischen Papa richten. Deinen Glauben einen Ausdruck geben, deinen himmlischen Papa oder Jesus, den Heiligen Geist, an Gott letztendlich. Und auch an seine Engel, die kriegen das auch mit. Du drückst damit den Glauben aus. Punkt 1, der wichtigste Punkt. Punkt 2, diese Bekenntnisse sollst du aber auch an dein eigenes Herz machen. An dich selber. Weil das Glauben erzeugt. Der Schmerz, das Symptom der Krankheit, erzeugt auch einen Glauben. Aber einen Glauben, oh je, jetzt wird immer schlechter, jetzt muss ich zum Arzt, jetzt werde ich operiert, jetzt stirbe ich. So, diese Linie. Und was passiert dann? Oh je, oh je. Das ist die Folge des negativen Glaubens oder der Angst. Dann musst du die Wahrheit dir ins Herz sprechen. Er trug meine Krankheiten, meine Schwachheiten, meine Gebrechen. Durch seine Striemen wurde ich geheilt. Wenn ich ihn um Heilung bitte, wird sie geschehen. Weil was immer ihr bitten werdet in meinem Namen, sagt Jesus, werde ich tun. Diese Schriftstellen erzeugen Glauben zur Heilung. Das andere erzeugt Glauben und er stirbt dann. Der Satan arbeitet letztendlich mit demselben Mittel. Aber die Frage ist, an welches Mittel lässt du zu? Du arbeitest am besten mit der Wahrheit. So, also an Gott selber, an dich, dein Herz. Dann kommt es, die Adresse, der Feind. Der Satan, die dämonischen Mächte, der Bosheit in der Himmelswelt. An die darfst du das genauso richten. Du kannst ihnen auch sagen, was Sache ist. Du kannst denen ganz klar sagen, ich bin in Christus Jesus. Ich bin versetzt aus deinem Machtbereich. Und du verschwindest. Ich habe nämlich Vollmacht über die ganze Kraft des Feindes und nichts wird mir schaden. Damit packst du das Schwert des Geistes aus. Da hat es früher so eine Story gegeben, ich weiß nicht, ob du das kennst, einen Knüppel aus dem Sack. So ähnlich ist es, wenn du das Wort Gottes aussprichst gegenüber deinen Feind, dann fängt dieser Knüppel an, den Feind zu verprügeln. Das Schwert des Geistes. Pack das Schwert aus, pack den Knüppel aus, weil sonst nützt er dir nicht, aber du musst ihn auspacken. Und Punkt 4, du darfst deinen Glauben auch vor Menschen bekennen. Das erfordert Mut und es erfordert aber auch Weisheit. Mut deshalb, weil es könnte Widerspruch kommen. Wenn du mit Jesus kommst vor den Menschen und mit dem Zeugnis, was Jesus tut oder was die Bibel sagt, da kann einer sagen, hey, das möchte ich auch wissen. Da kann aber eine ganz andere Reaktion kommen. Du spinnst oder was weiß ich, oder lass mir mal Ruhe, oder ich weiß es nicht. Ich möchte es auch gar nicht alles so ausbreiten. Aber es erfordert ein Stück Mut, es erfordert dann auch eben Weisheit, damit man sich dann nicht in ewige Diskussionen und Streitereien mit den Leuten einlässt. Und dass man weiß, aha, bei dem macht es Sinn, wenn ich weiterrede, und bei dem ist besser, ich fange ein anderes Thema an. Also das sind einer der 4 Punkte, die du wissen musst, an wen du reden sollst, wenn du Glaubensbekenntnisse machst. Und wenn der Feind dir versucht, seine Lügensglaubensbekenntnisse in den Mund zu legen, dann beißt dir lieber mal auf die Zunge, bevor du seinen Krampf aus deinem Mund schickst. Dann sag immer wieder, es steht geschrieben, ich bin ein Erbe Gottes, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Gesegneter, ich bin ein Geliebter. Alles, was man so vorher gehört haben, und bleib dabei, lass dir nicht 5 Minuten später vom Feind das wieder nehmen. Bleib hartnäckig, damit du stehen bleibst, den Sieg davon trägst. Ja, wenn du alles ausgerichtet hast, oder wenn du alles überwältigt hast, was gegen dich gestanden ist, dann kannst du siegreich sein. Deshalb hat Gott uns diese Dinge gegeben. Also nicht denken, Naja, ich bin jetzt da und ich bete heute mal und der Herr wird dann irgendwie schon irgendwas machen. Das ist ein religiöses Gedankengebäude, das nicht stimmt. Dann könnte man die Bibel auf 2, 3 Seiten zusammenstreichen. Dann könnte man sagen, oh, da ist Jesus gestorben und da bittest du drum und da bittest du. Das ist ja 1 Seiten und alles andere braucht man nicht. Das funktioniert so nicht. Es gibt bestimmte Dinge, die alttestamentlich sind, die man nicht mehr brauchen, das stimmt auch. Aber die neutestamentlichen Dinge des Geistes, die sind jetzt auf jeden Fall notwendig. Und damit soll man lernen, stark werden in der Macht seiner Stärke. Gut.